Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde einer gentechnikfreien Landwirtschaft und einer gentechnikfreien Obsterzeugung, als ich die engagierte Einführung von Herrn Decker gehört habe, habe ich gedacht, das ist kaum noch zu toppen. Da ist Engagement dahinter. Wie kann ich jetzt überleiten praktisch in die Niederungen der politischen Auseinandersetzung der Gentechnik, die uns seit ungefähr 25 Jahren umtreibt. Ich war damals mitbeteiligt an dieser Kampagne gegen RBST, was Professor Schmidtke angesprochen hat. Aber diese Kampagne zeigt ja auch, dass man Erfolg haben kann, wenn man zusammensteht. Und das möchte ich Ihnen gerne vermitteln. Die Agrogentechnik ist eine Technologie, wo Erbmaterial von Tieren, Pflanzen, Bakterien über Artgrenzen hinweg frei kombiniert werden. Es entstehen Organismen, die in der Natur nicht vorkommen, die neue Eigenschaften haben und neuartige Inhaltsstoffe produzieren. Wie diese neuen Eigenschaften sich auswirken auf die Strukturen in der Landwirtschaft, Auswirkungen auf die Umwelt, Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, darüber gehen die Untersuchungen auseinander und auch die Meinungen gehen darüber auseinander. Eins ist schon mal sicher: Einmal in die Umwelt freigesetzte Eigenschaften sind auf keine erdenkliche Art wieder zurückzuholen. Das bitte ich zu bemerken. Wir haben es bei der Agrogentechnik mit einer Risikotechnologie zu tun. Risiko ist im strengen mathematischen Sinne, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines negativen Ereignisses. Das ist aber zu schwarz gemalt, hat mir ein Geschäftsführer einer Agrargenossenschaft unlängst gesagt auf einer Veranstaltung, wo es um den Anbau von gentechnologisch verändertem Mais ging. Und er hat gleich nachgelegt, Gentechnik ist doch schon überall. Der Zug ist eh nicht mehr aufzuhalten. Man soll neue Forschungs- und Anbaumethoden nicht verteufeln, sondern man soll sich damit beschäftigen und sie auch anwenden. Angesichts des Klimawandels und der dramatischen Hungerkrise in der Welt ist Gentechnik eine Option, um auch Erträge zu steigern. Außerdem reduziert es die Pestizideinsätze, hat auch positive Effekte auf Flora und Fauna und wenn es dann zu erheblichem Schädlingsbefall kommt, gegen den Maiszünsler und den Maiswurzelbohrer, dann brauchen wir die Gentechnik. Und wenn das alles nicht so gleich fruchtet bei den Skeptikern, dann kommt man mit dem Argument, in der Medizin ist das doch sowieso schon akzeptiert. Regt sich keiner mehr auf. Ist doch eh fast alles gentechnisch verändert. Und außerdem hat es enorme wirtschaftliche Vorteile, also was wollen Sie denn? Wenn diese Argumente kommen, dann haben wir uns damit auseinanderzusetzen, auch wenn Sie einige vielleicht nicht mehr hören können. Wir haben Fragen zu stellen. Wir haben auch unsere Argumentation selbst zu überprüfen. Und das möchte ich mit Ihnen kurz durchgehen, auch wenn jetzt in der Kürze der Zeit nicht der Raum dafür ist, jedes Argument ausführlich zu beleuchten. Wir führen die Debatte um die Auseinandersetzung der Gentechnologie nicht um den Punkt, ist das jetzt Teufelszeug oder die neue Wunderwaffe. Dahin mögen uns die Industrievertreter auf den Podien, wenn man neben ihnen sitzt, gerne hinlocken. Aber auf dieses Niveau lassen wir uns nicht ein und dürfen wir uns nicht einlassen. Wir führen auch nicht die Diskussion, wie sie einige Medienvertreter und Vertreterinnen zum Teil bewusst verkürzen. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen Bio und Gentechnologie. Nein, wir haben die Auseinandersetzung so zu führen, dass wir die Frage aufwerfen, könnt ihr morgen, übermorgen und in Zukunft garantieren, dass es eine gentechnikfreie Landwirtschaft, ein gentechnikfreier Anbau noch geben wird? Diese Frage ist zu stellen und diese Frage ist auch zu beantworten von den Vertreterinnen und Vertretern der Gentechnik. Zu den Argumenten im Einzelnen. Wenn gesagt wird, Gentechnik ist doch schon überall, auf 114 Millionen Hektar in der Welt. Fragen Sie Menschen am Dresdner Hauptbahnhof, wenn sie hören 114 Millionen Hektar, dann denken die, es ist die ganze Welt. Sind aber noch nicht mal 7% der Welt Ackerfläche. Das heißt, wir haben was zu verteidigen. Auf 93% der Welt Ackerfläche wachsen nicht gentechnisch veränderte Pflanzen. Es wird leicht nachgeschoben, der rasante Anstieg in den Entwicklungsländern. Und da nimmt man gerne dann auch China als Beispiel bei den Gentechnikdiskussionen. Ausgerechnet China, wo bekannt ist, man hat es jetzt während der Olympiade wieder in einigen Sendungen sehen können, die sich nicht einen Maulkorb umgehängt haben, dass dort zum Teil die Landbevölkerung, wenn sie denn anderer Meinung ist als die Parteiführung, brutalst unterdrückt wird und Wünsche, die geäußert werden, einfach niedergewalzt werden, indem man Schlägertruppen auf die Dörfer schickt. So gesehen im Weltspiegel, aber auch nachzulesen in der überregionalen Presse. Diese Heuchelei setzt sich zum Teil fort, wenn denn das Hungerargument kommt, dass Gentechnik eine Technologie sein soll, mit der man den Hunger in der Welt besiegen kann. Der Ex-UNO-Umweltchef Klaus Töpfer hat in dieser Woche ein großes Interview gegeben im Hamburger Abendblatt. Ich darf ihn zitieren, die Bevölkerung dieser Erde kann bei einer sinnvollen landwirtschaftlichen Entwicklung voll und ganz ernährt werden, ohne dass wir die Gentechnik brauchen. Fragen Sie die Spezialisten von Brot für die Welt, Miserie und wie sie alle heißen. Fragen Sie die Menschen, die vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ihnen wird gesagt von diesen Experten, dass Hunger nicht mit einer Technologie zu besiegen ist, sondern Hunger ist eine Verteilungsfrage. Der freie Zugang zu Wasser, zu Boden, zu Saatgut, zu Land, zu Bildung. Das sind die entscheidenden politischen Faktoren. Und die Sache mit den Ertragssteigerungen, jetzt, wo die Hungerrevolten waren, im April dieses Jahres, wurden wir gefragt. Wir haben dann gesagt, fragen Sie doch mal die Gentechnikindustrie. Die Süddeutsche Zeitung hat das getan. BASF, Syngenta, Manager sind gefragt worden. Die Antwort war unisono. Gentechnisch veränderte Pflanzen, damit erheblich die Erträge steigern, das haben wir zurzeit nicht auf dem Markt. Und die Sache mit den Pestizideinsparungen, die so gerne genommen werden, damit Umweltfreunde sagen, vielleicht ist ja doch was dran an der Gentechnik. Da zeigen uns die Untersuchungen aus Amerika, zum Beispiel in der Benbrook-Studie, gestützt auf Daten des US-Landwirtschaftsministeriums, beim 8-jährigen Versuch, in den ersten 3 Jahren stimmt es. Die Ausgaben für die Pestizide gehen zurück. Aber nach dem dritten Jahr nehmen sie wieder zu, weil Resistenzen auftreten. In diesem Jahr in der Natur nachgewiesen, zum Beispiel die Resistenz gegen den Baumwollkapselwurm. Und damit ist auch die gentechnisch veränderte Baumwolle nicht mehr frei davon, auch wenn sie gentechnisch verändert ist, bestimmte Schädlinge aufzuhalten. Und Topagar, das Management-Magazin der deutschen Landwirtschaft, monatliche Erscheinung, hatte vor kurzem einen Bericht, wo ein Sojafarmer in den USA gezeigt wurde, der wieder mit der Hacke aufs Feld musste, weil er mit Pestiziden Schädlinge im Sojaanbau nicht bekämpfen konnte. Aber positiv für Flora und Fauna, das hatten sich zum Beispiel auch die Engländer gedacht. Der ehemalige Ministerpräsident Blair hatte eine Studie in Auftrag gegeben, um sich dafür grünes Licht zu erhoffen für die Gentechnik, die sehr in der Literatur auch oft genannte Farmscale-Evaluation, hat aber das Ergebnis gebracht, dass gerade auch beim Gentechnikanbau Nützlinge betroffen werden. Es wird in der Landwirtschaft dann häufig gesagt, okay, wenn ihr euch auf den Acker noch nicht einlassen könnt, aber im Stall, bei der Fütterung. Es läuft eine regelrechte Kampagne seit Monaten, die besagt, sie wird geführt von Raiffeisen, von Bauernverbänden, die gesamte Futtermittelindustrie, Töpfer International, um das größte Handelshaus zu nennen. Sie sagen, wenn die neue Generation von gentechnisch veränderten Soja und gentechnisch veränderten Mais nicht zugelassen wird, und die sind bisher nicht zugelassen in der EU, dann verhungern die Tiere in den Ställen. 600% Preissteigerung bei den Futtermitteln. Systematisch wird seit Monaten in den landwirtschaftlichen Wochenblättern auf dieser Leier getrommelt. Dabei ist es offensichtlich und auch von der brasilianischen Regierung bestätigt, wenn die Nachfrage aus Europa da ist, sind wir in der Lage, ausreichend GVO-freies Soja zu liefern. Ganze Futtermittelwerke haben umgestellt. 2006 war ich dabei bei der Eröffnung der Raiffeisen-Kraftfutterwerke Süd. Kein kleiner Schuppen, eines der 10 größten Futtermittelwerke in Deutschland, hat komplett umgestellt auf GVO-freies Sojafutter. Also es geht. Maiszünsler, Maiswurzelbohrer, die großen Schädlinge, ähnlich wird man ja im Obstbau auch argumentieren. Ich bleibe mal beim Mais. Durch eine ordentliche Fruchtfolge hat man diese Schädlinge schon immer in die Schranken weisen können. Daran mögen sich so viele nicht erinnern, dass sie das noch auf den Landwirtschaftsschulen und Universitäten gelernt haben. Aber auch beim Maiswurzelbohrer, der in den USA 1 Milliarde US-Dollar an Schäden verursacht für die Landwirtschaft, so wird es in der Landwirtschaftspresse hier berichtet, ist zum Beispiel die Saatenunion in Deutschland rangegangen, mit einer konventionellen Züchtung eine Maissorte zu züchten, die resistent ist gegen diesen Maiswurzelbohrer. Es geht also auch anders. Seit 2002 ist die Erprobung in Ungarn und die Ergebnisse sind sehr, sehr positiv, wie das Werk berichtet. Dann wird Ihnen noch entgegengehalten, aber Koexistenz muss doch möglich sein. Koexistenz heißt, die Gentechniklandwirtschaft, der konventionelle Anbau ohne Gentechnik und die Biolandwirtschaft, die schon per Verordnung dazu verpflichtet ist, kein GVO-veränderte Organismen einzusetzen. Und alle sagen sie, das nebeneinander, das geht doch. Auch hier zeigen die Erfahrungen in der Praxis, dass es eben nicht geht. Es ist schon offensichtlich, vor 5 Jahren wurde angefangen, eigentlich brauchen wir gar keine Abstandswerte. Dann war man bei 20 Meter. Dann hatte plötzlich Bayern eine große Untersuchung gemacht und hatte festgestellt, dass man den Wind gar nicht berücksichtigt hat und dann noch Polleneinträge über 50 Meter festgestellt. Seehofer ist dann bei 150 Meter gelandet beim konventionellen Anbau als Abstand und 300 Meter beim Ökoanbau. Die Luxemburger haben 800 Meter festgelegt. Was soll man nun glauben? Als wenn die Bienen und die Windverhältnisse in Luxemburg anders sind. Das wichtigste Argument, und das wird Ihnen hier vor Ort auch begleiten, ist, wir haben die Sache im Griff. Es kann eigentlich nichts passieren. Gentechnik ist eine sichere Technologie. Sie sagen, Sie haben es im Griff. Ich sage dagegen, Sie haben nichts im Griff. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben in dieser Auseinandersetzung, und ich will ein paar Beispiele nennen. Der multinationale Konzern Syngenta hat vor 4 Jahren BT10-Mais ausgeliefert, war nirgendwo zugelassen, war dann plötzlich ein Versehen. Sollte eigentlich BT11-Mais sein, der zugelassen war in den USA. Aber BT10-Mais ist gekommen. Der multinationale Konzern Pioneer hat bayerischen und hessischen Landwirten konventionellen Mais verkauft, stellte sich aber nach 2 Monaten, wo der Mais in die Erde gebracht wurde, raus, dass es leider gentechnisch veränderter Mais war. Immerhin waren sie noch so kulant und haben den Schaden bezahlt, musste untergeflüchtet werden. Das Weltunternehmen BASF hat es im letzten Jahr fertiggebracht, einen Freisetzungsversuch in Mecklenburg-Vorpommern auf 20 Hektar mit der gentechnisch veränderten Kartoffel Amflora auf 20 Hektar auszusehen, bloß waren es die falschen 20 Hektar. Da war nirgendwo was angemeldet. War auch ein Versehen. Und Sie alle haben noch im Kopf den Reisskandal, der die Reisszene in der Welt ziemlich erschüttert hat. Über 30 Millionen Euro Verlust, weil angeblich ja nicht möglich aus einem Freisetzungsversuch plötzlich dann doch dieser Reis, der nirgendwo zugelassen war, in die Regale gekommen ist. Und dann setzt sie die Rückholaktion ein. Die Reisbauern in Amerika haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, damit gegen den Schaden, den wir jetzt haben, das müssen wir einklagen bei Bayer Crop Science, die dafür verantwortlich sind. Die Bayer-Anwälte haben gesagt, das war ein Act of God. Wir können nicht zahlen. Wir sind nicht schuldig dafür. Dass all denjenigen, die meinen, wenn es denn zu Schäden kommt, kriegt man ja doch irgendwie noch recht und kann man das ganze Geld nicht noch einholen. Wobei ich sagen will, mit Geld ist dieser Schaden nicht zu begleichen. Wir wollen, dass unsere Produkte gentechnikfrei bleiben. Das ist wichtig, wenn es zu einer solchen Auseinandersetzung kommt. Und dann, ich hatte es gesagt, kommt immer noch, wenn diese Debatten sich heiß gelaufen haben, das Argument in der Medizin, da akzeptiert ihr es doch. Das Insulin für die Zuckerkranken. Wollen Sie etwa, dass die kein gentechnisch verändertes Insulin mehr bekommen? Vorsicht, Vorsicht, sage ich da. Es gibt eine zunehmende Zahl, gerade auch junger Menschen, die dieses gentechnisch veränderte Insulin nicht vertragen können. Es gibt aus Frankreich die Informationen offiziell von der Regierung, dass bei Gentherapien Sachen aus dem Ruder gelaufen sind mit gentechnisch veränderten Medikamenten. Abgebrochen sind Versuche bei dem größten Institut in Frankreich. Man soll nicht einfach sagen, die rote Gentechnik akzeptiert ihr ja, da ist ja alles sicher. Da wollen wir mal gucken, was da noch kommt. Und der letzte Punkt, die Sache rechnet sich doch Die Sache ist doch auch wirtschaftlich. Als Bundesminister Seehofer eingeladen hatte, die Wirtschaftsverbände zum Gentechnikgesetz, hat er in die Runde gefragt, wer von den Ketten, Lebensmittelketten, stellt denn gentechnisch veränderte Produkte ins Regal? Würden Sie das tun? Alle unisono haben gesagt, na, bei uns nicht. Wofür sollen wir dann produzieren? Wir produzieren für den Markt, den die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen. Das ist für uns wichtig. Ich komme zum Schluss. Die Antwort, die wir gegeben haben, und meine Kollegin Annemarie Fäuling wird heute im Laufe der Tagung noch darüber berichten, ist, dass wir diese Bewegung für eine gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung so stark wie möglich machen. Die gentechnikfreien Regionen, aber jeder andere auch, die Imkerinnen und Imker, die Obstbauern, die Gärtner, sie können für sich selber auch erklären, wir wollen keine Gentechnik auf unseren Äckern und in unseren Gärten. Diese Bewegung ist eine starke Bewegung geworden. Und es gibt gute Gründe, die Zukunft der Landwirtschaft und der Lebensmittelerzeugung politisch auf die Tagesordnung zu setzen. Im Oktober dieses Jahres treffen sich die Umweltminister der Europäischen Union, um einen Antrag von Frankreich zu behandeln, ob die nationalen Staaten, ob der Spielraum für die nationalen Staaten stärker werden soll, damit sie für sich selber erklären, wir wollen keinen Gentechnikanbau. Ich finde, wir haben viel zu verteidigen in dieser Auseinandersetzung. Einmal haben wir zu verteidigen die Vielfalt, die Sie hier auf dem Tisch sehen. Vielfalt statt Einfalt. Nicht in Form von 4 Apfelsorten, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, sondern wir brauchen gerade diese Vielfalt. Wir haben unsere Märkte zu verteidigen. Wenn selbst auf dem größten Handelsmarkt in Hamburg, dem Hamburger Großmarkt, jeder Lieferant unterschreiben muss, dass er keine GVO einsetzt. Warum sollten wir es dann tun? Wir brauchen Qualitätserzeugung mit gesunden Lebensmitteln. Wir haben ein Image zu verteidigen. Gerade beim Obstbau ist dieser Imagegewinn enorm. Warum sollen wir den aufs Spiel setzen? Ein Apfelbauer aus dem alten Land sagte mir in dieser Woche bei einer Veranstaltung in Hamburg, das hat auch etwas damit zu tun, ob wir uns in Abhängigkeit begeben von 4, 5 multinationalen Konzernen oder ob wir unsere Freiheit als Bäuerinnen und Bauern noch behalten wollen. Ich sage hiermit voraus, und ich habe gerne zur Kenntnis genommen, dass diese Bewegung hier vor Ort auch schon eine lange Geschichte hat. Wir werden in dieser Auseinandersetzung einen sehr langen Atem gebrauchen. Aber gemeinsam schaffen wir das. Danke.